Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HSG Student Podcast. Mein Name ist Sira und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG.
Heute zu Gast ist eine Person, die zeigt, dass Scheitern kein Ende, sondern oft ein Anfang ist. Jemand, der sich nicht über klassische Erfolge definiert, sondern über Resilienz. Wir reden über Brüche im Lebenslauf, Selbstdisziplin und auch über das Weitergehen trotz möglicher Rückschläge und über das grosse Bedürfnis, gesehen zu werden, nicht nur als Rolle, sondern eben als Mensch. Liebe Hatscher, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung, Sira.
Darf ich dich bitten, dich zuerst in einem Wort vorzustellen?
Neugierig.
Mhm. Wieso?
Ich will sagen, ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und das heisst also, ich will alles um mich herum verstehen. Mhm. Ich will Materie, auch jetzt an der Uni, richtig verstehen. Ich will in die Tiefe gehen. Und ich tue sehr viel in meiner Freizeit recherchieren, nachlesen. Es tut mich wirklich, glaube ich, ausmachen.
Mhm. Mega cool. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung für ein Studium, wenn man neugierig ist und sich auch für Themen begeistern kann. Und jetzt, wenn man dich zum ersten Mal trifft, was sollte die Person, die dich zum ersten Mal trifft, über dich wissen? Was wäre so etwas, wo du sagst, das muss man über mich wissen?
Ich glaube, etwas, was man über mich wissen sollte oder müsste, ist, dass ich sehr viele Rückschläge hatte, die man auf den ersten Blick nicht wirklich sehen würde. Das hast du jetzt schon bei der Einleitung ein bisschen erwähnt. Ich habe wirklich schon oft von Leuten irgendwie Kommentare gehört, wie ja, du bist sicher ein mega organisierter Mensch, mega ordentlich, du hast eh nicht mit diesen Sachen Mühe, weil man sieht halt, dass ich nicht so viel Angst habe, dass ich mich traue, Sachen frage oder einfach mal Sachen ausprobiere. Was aber viele Leute nicht sehen, ist, wie oft ich schon Sachen nicht geschafft habe, die ich mir vorgenommen habe, wie oft ich Misserfolg vor allem auch hatte. Und ich glaube, was mich wirklich auch ein bisschen auszeichnet, ist, dass ich Misserfolg nicht wirklich als Misserfolg sehe. Für mich ist also Misserfolg nicht, oh, ich habe jetzt die Prüfung nicht bestanden oder ich habe jetzt das Projekt nicht so geschafft, wie ich es wollte, sondern vielmehr, wenn ich den Glauben an mich selber verliere und das Gefühl haben, okay, ich werde nie mehr etwas schaffen oder dass wirklich an mein Selbstvertrauen ankommen kann.
Wow, das sind schon sehr berührende Worte gewesen, jetzt gerade zu Beginn von dieser Folge. Und ich glaube, dass du da gerade ein sehr wichtiges Phänomen ansprechen, dass wir ja oft, vor allem auch in Zeiten von sozialen Medien und der ganzen, ja, die auch Digitalisierung und was online abgeht, dass man sich vergleicht und sieht, wie alle in der Eigenwahrnehmung perfekt sind, was aber vielleicht gar nicht wirklich zustimmt. Und dann auch vielleicht eben das Bild von anderen, wo man alle irgendwie idealisiert, dass das eben auch sehr gefährlich kann sein. Oder ich denke, das ist auch etwas, wo du möchtest darauf hinweisen.
Auf jeden Fall, das ist etwas, wo ich wirklich lernen musste, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche. Mhm. Ein paar Leute wissen das schon. Auch ich bin als Kind aus dem Irak geflüchtet. Und dann war ich halt in einer komplett fremden Kultur gewesen. Also ich war 5, als wir jemanden da gekommen sind. Und ich habe mich als Kind schon konstant mit jedem verglichen gehabt. Ich habe gesehen, oh, die Leute, die haben bessere Noten als ich. Die können besser Deutsch reden als ich. Die haben mehr Freunde als ich. Und da habe ich wirklich mit dem Alter einfach mir müssen den Gefallen machen, mit dem aufzuhören und zum einen zu sehen, also das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, sagt man ja. Mhm. Aber zum anderen auch, wir haben alle unsere Unsicherheiten. Ich meine, eben wenn man mich sieht, denken viele Leute, dass ich mega viel Selbstbewusstsein habe und wenig Zweifel habe, aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Ich habe sehr oft Zweifel, ich bin sehr oft auch unsicher und ich überlege mir auch, oh, also, wieso habe ich das jetzt gemacht oder hey, funktioniert das, was ist, wenn es nicht funktioniert? Und wenn ich dann Leute sehe, die etwas besser sind als ich, habe ich mir mega angewöhnt, das nicht als etwas Schlechtes gesehen. Ganz im Gegenteil, ich bin dann sogar sehr froh, weil ich denke, hey, mega cool, die Person, ich kann von ihr lernen. Ich kann die Person fragen, hey, wie machst du das? Und eigentlich ist das eines vom Besten. Und das heisst, es ist mega wichtig, dass man irgendwie merkt, dass mega vieles einfach aus Ego kommt. Dass man das Gefühl hat, dass der eigene Wert auch davon definiert ist, wie jetzt andere etwas machen. Aber an sich, jeder hat seine Stärken. Und wenn man anfängt, Menschen zu sehen und auch ihre Stärken zu sehen und merkt, hey, dort habe ich eine Schwäche und das als etwas Positives wahrnimmt, kann man viel, viel besser lernen. Und da wollte ich auch wieder zurückreferieren zu neugierig. das ist für mich auch etwas. Das heisst, Neugier heisst für mich auch, dass man, wenn man andere sieht, neugierig ist, dass man wirklich auch den Menschen kennenlernen will und von dem Menschen auch lernen will und das nicht als persönliche Attacke sieht, weil sonst bleibt man einfach still, habe ich das Gefühl. Man kommt nicht wirklich weiter.
Das ist sehr inspirierend, vor allem auch sehr reflektiert, vor allem ja, im jungen Alter schon. Also schon sehr beeindruckend. Und das ist wahrscheinlich auch das, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du nicht erfolgreich, sondern resilient siehst. Das hat mich auch ziemlich geprägt. Ist das auch das, was du damit meinst?
Ich denke schon mal. Mhm. Weil Resilienz heisst ja auch, dass man unangenehme Gefühle aushalten kann.
Mhm.
Ich bin nicht ein Engel oder etwas. Klar kenne ich das Gefühl, wenn man jemanden sieht und denkt, oh, ich wünschte mir, ich könnte das auch oder ich hätte das auch. Aber für mich heisst Resilienz in so einem Kontext auch, dass man die unangenehmen Gefühle durchhebt, dass man sie nicht versucht wegzustoßen komplett, sondern darüber wirklich auch reflektiert und merkt, hey, ich glaube, da spricht ein bisschen mein Ego und das auch mag, ja genau, dass man das auch mag aushalten. Und nicht sofort anfängt, das auch so zu werten für sich selber. Eben, es ist normal, jeder Mensch hat mal unangenehme Gefühle, jeder Mensch hat mal Schmerz, jeder Mensch macht mal Fehler, schafft etwas nicht. Und ich glaube, wenn man lernt, diese negativen Gefühle nicht als etwas Schlechtes zu sehen, zum einen durchhalten und resilient sein, zum anderen aber auch versuchen, einen Gewinn daraus zu sehen. Weil eben, es weist einem eigentlich auf etwas hin. Ich meine, wenn man ein bisschen Eifersucht spürt, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil es zeigt einem, hey, warte, da hat es jemanden, von dem ich eigentlich lernen kann.
Ja.
Und das gehört für mich alles ein bisschen dazu.
Und vielleicht ist ja genau dann auch diese Resilienz eben schon Erfolg an sich, oder? Das heisst, ja, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und ich finde, das immer schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem auch innerhalb vom Studium, oder? Es sind alle in einer ähnlichen Lebensphase. Du studierst genauso wie ich auch da an der HSG. Im Bachelor heisst, man ist konstant auch auf eine Art Vergleich ausgesetzt. Man hat ganz viele Mitstudierende. Manchmal ist ja die Beziehung sehr freundlich und ja, kooperativ. Und es gibt dann sicher auch so Umfelder, wo das dann nicht so ist. Und ich finde dann eben so Erkenntnisse, die du jetzt gerade schon geschildert hast in den ersten paar Sätzen, die brauchen Zeit. Und für das muss man eben genau auch mal Rückschläge gesehen haben. Für das muss man eben genau auch mal durch das Ganze durchgegangen sein, um eben nachher so eine Erkenntnis ziehen zu können, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und das bringt mich auch gerade zu so einem Thema, wo ich möchte so ein bisschen mit dir besprechen. Du hast es schon angesprochen, es war nicht immer einfach bei dir. Also du hast da einiges so überstanden. Zum Beispiel hast du das Gymi abgebrochen gehabt. Und dann aber, ich meine, du studierst jetzt auch an der HSG, hast du die Matura selbstständig gemacht. Und zwar innerhalb von 2 Jahren. Es ist meine grosse Frage, wie hast du das geschafft? Und was ist da so der Hintergrund davon?
Da kommen wir schon zu einem sehr prägenden Thema in meinem Leben. Also es ist, glaube ich, einer von den härtesten Zeiten gsi.
Mhm.
Und zwar, als ich ins Gymi reingekommen bin, war so eine Phase, in der viele traumatische Erlebnisse vorgekommen sind. Ich bin als Kind geflüchtet und ich glaube, jeder Mensch oder viele Menschen, die so etwas durchmachen, das lässt einem nicht einfach kalt.
Mhm.
Und als ich dann eben ins Gymi gekommen bin, ist vieles wieder vorgekommen. Vieles, was ich jahrelang verdrängt hatte und damit umgehen konnte aufgrund von dem, hat mich wirklich eingeholt und ich habe nicht mehr können wirklich gut lernen. Es ist mir sehr schlecht gegangen. Und dann hatte ich wirklich eine schwierige Entscheidung getroffen gehabt, nämlich, dass ich aus dem Gymi rausgehe, dass ich jetzt die Zeit brauchen tue, dass ich mir, also ich bin auch in Therapie gegangen und alles, etwas, und ich auch sehr offen darüber rede, weil ich denke, dass das wichtig ist.
Mhm.
Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, nach ein paar Monaten, hey, was mache ich jetzt eigentlich in meinem Leben? Ich bin sehr unsicher gewesen. Ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt gehabt. Und habe gewusst, eigentlich wollte ich ja schon studieren. Eben, ich bin sehr neugierig, ich tun eigentlich gerne lernen.
Mhm.
Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, weil Erwachsenenmatur ist wie nicht in Frage gekommen. Ich habe ja keinen Lehrabschluss gehabt und auch kein BMS gemacht, nichts. Und dann habe ich mich wirklich dazu entschieden, ich werde jetzt einfach ein bisschen etwas ausprobieren. Ich habe bei einer Privatschule angerufen in Zürich und gefragt, hey, darf ich bei euch einfach die Prüfungen schreiben? Und die haben eben die International Advanced Levels angeboten. Das ist die, also nach dem britischen System, britische Matura sozusagen. Die haben gemeint, ja, das geht. Man kann einfach auch dort einfach nur Prüfungen schreiben gehen. Dann habe ich bei einer anderen Privatschule angerufen und die bietet eben Nachhilfe an zu dem Fach, zu den Fächern, die man dort behandelt. Und habe nachgefragt, hey, ich will die Prüfungen mir selber beibringen, also den Stoff für die Prüfungen mir selber beibringen. könnte ich echt einen Nachhilfelehrer von euch zugeteilt bekommen, weil ich habe natürlich auch nicht viel Geld gehabt, habe nicht wollen viel Geld ausgeben dafür. Die haben dann auch zugestimmt gehabt. Ich kann einfach das mich so auf eigene Verantwortung machen natürlich. Und ja, dann habe ich wirklich, ich war zu Hause gsi, meistens halt eben allein in meiner eigenen vier Wänden, weil ich ja keine Klasse hatte oder etwas. Und habe einfach nur gelernt und gelernt und gelernt für all die Fächer, die ich gebraucht habe. Und es war unglaublich schwierig gewesen. Also ich wollte das auch gar nicht verherrlichen. Es war sehr, sehr anstrengend gewesen. Und dort musste ich wirklich zum ersten Mal Resilienz zeigen. Schlussendlich hat das nachher geklappt, aber eben, es hat auch sehr viel Misserfolg gehabt. Ich habe im ersten Jahr all meine Prüfungen nicht bestanden im Fall.
Okay.
Das ist unglaublich auf mein Selbstvertrauen gegangen. Aber eben dort musste ich das wieder mal auf Beweis stellen. Ich habe mir gedacht, nein, hey, das ist doch eine gute Erfahrung. Ich lerne jetzt mit Misserfolg noch besser umgehen. Wirklich irgendwann haben sogar meine Eltern gesagt, du schau, bist du sicher, dass du das noch weitermachen willst? Es ist eigentlich eh nicht dazu gedacht, sich das selber beibringen. Und ich habe einfach gewusst, nein, ich schaffe das. Und wenn es 10 Jahre braucht, mache ich es halt innerhalb von 10 Jahren, ist mir egal. Ich bin nebenbei nur am Arbeiten und habe sowieso auch vieles selber finanziert durch das. Und dann im zweiten Jahr habe ich alles vom ersten Jahr schreiben und die Prüfungen vom zweiten Jahr. Und
ui,
dort hat es dann wirklich geklappt im Fall.
Wow.
Ich bin angeguckt und habe sehr viel gelernt, habe vor allem gelernt, wie man effizient lernt. Mhm. Und heutzutage kommt mir das mega zu gut, jetzt auch für die Uni zum Beispiel.
Mhm. Wow. Aber das braucht ja dann eine unglaubliche Disziplin. Also vor allem, wenn ich es mir jetzt vorstelle, wir haben ja an der Uni Lernphase, die sind ein paar Wochen und nur schon dort ist gewisse Disziplin gefordert, dass man sich wirklich, vor allem jetzt im Frühling oder Sommer, dass man sich hinsetzt und wirklich Tag für Tag wieder von neuem anfängt zu lernen und dranbleibt. Aber wenn ich mir das jetzt für 2 Jahre vorstellen muss, ich würde schon behaupten, dass ich diszipliniert bin, aber das ist ja dann nochmal ganz ein anderes Level. Wie hast du es trotzdem geschafft? Also, du hast gesagt, du hast ein Ziel, aber wie hast du es geschafft, dich jeden Tag dann zu motivieren?
Es hat Tage, wo ich das nicht geschafft habe. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Vor allem eben im ersten Jahr ist mir unglaublich schwer gefallen. Aber in der Not wird der Mensch kreativ, würde ich mal sagen. Ich wusste, hey, ich habe gar keine andere Option. Eben, ich hatte nicht eine Lehre gehabt. Es hat auch nichts wirklich gehabt, was mich interessiert hat. Eben, ich würde mega gerne eigentlich lernen. Ich würde gerne irgendwann mal vielleicht in die Forschung gehen oder etwas in dieser Hinsicht. Dafür brauchst du einfach eine Matur, beziehungsweise musst du einfach studieren gehen. Und dementsprechend, ich glaube, viele Leute unterschätzen, zu was sie in der Lage sind, bis sie nicht an einem Punkt sind, wo sie wirklich, wirklich müssen. Weil eben auch an der Uni, wenn du jetzt mal etwas nicht schaffst, du hast immer noch die Matur. Du kannst immer noch etwas anderes studieren. Ich habe gar nichts gehabt.
Mhm. Und dass du dann wirklich auch siehst, okay, du musst irgendeine Basis bilden, um, egal was du am Schluss möchtest damit erreichen, um überhaupt dann auch dir die Optionen freizuhalten. Was war denn so dein grösstes Learning aus dieser Gymi-Zeit?
Dass ich auf meine Intuition hören muss. Mhm. Eben, meine Eltern haben mir irgendwann mal gesagt, hey, gib auf, du schaffst das nicht. Du kannst dir das nicht selber beibringen. Das ist verrückt, haben sie wirklich at some point gesagt. Aber ich habe immer gespürt, nein, ich schaffe das, ich will das schaffen, ich bin bereit, wirklich alles dafür zu geben. Und eben, ich bin mega, mega froh, dass ich auf meine Intuition damals gehört habe und mich nicht entmutigen lassen habe. Vor allem eben meine Eltern, die lieben mich ja, die haben das ja nicht böse gemeint. Und das zeigt einfach, es hat mir auf jeden Fall gezeigt, amix kommt es wirklich nicht darauf an, was andere glauben, dass du machen kannst. Du kannst es selber am besten einschätzen.
Ja, das ist mega, ja, das, ich würde sagen, das trifft es im Kern. Und vor allem eben im Nachhinein, wo du siehst, dass es funktioniert hat, dann siehst du auch, wie wichtig dass es war, dass du halt eben dranbleiben bist, oder? Und ich meine, du bist jetzt an der Uni, du studierst jetzt da. Das heisst, also, es hat sich gelohnt, dass du da auf deine Neugier auch gelassen hast und ja, das Ganze durchgehalten hast. Wenn wir jetzt schon über deine Vergangenheit am Reden sind, du hast es vorher auch so ein bisschen erwähnt, aber du hast eine Fluchterfahrung hinter dir. Möchtest du dort davon etwas zu erzählen? Vielleicht auch, inwiefern die ganze Fluchterfahrung in deinem heutigen Engagement reflektiert wird?
Ich kann sehr gerne darüber reden und ich denke auch, dass das wichtig ist. Heutzutage hat man sowohl das stereotypische Bild von einem Flüchtling und man merkt das ja auch, wenn man so in die Politik schaut, das hast sehr viel Polarisierung und deswegen finde ich es wichtig, dass eben Menschen, die da Erfahrungen haben, darüber reden, um auch zu zeigen, hey, egal wie oft man da auch Stereotypen sieht, es sind schlussendlich immer individuelle Leute. Man muss den Menschen selber sehen. Ich habe meine Geschichte genauso fest wie andere Flüchtlinge ihre Geschichte haben. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht etwas, was man generalisieren kann. Das Einzige, was glaube ich, alle verbindet, ist einfach, dass es schwer ist, dass es nicht einfach ist, seine eigene Heimat zu verlassen, in eine fremde Kultur kommen, von null anzufangen. Und bei mir ist es, also ich sage immer, wir haben sehr viel Glück in einer Phase voller Pech gehabt.
Okay.
Wir sind, also ich und meine Mutter und meine Schwester sind aus dem Irak geflüchtet, als ich Ende 4 war, vielleicht anfangs 5. Du kannst dir vorstellen, wir sind eine Mutter mit 2 kleinen Töchtern. Meine Schwester ist ein bisschen älter als ich. Und dann sind wir wirklich über die Grenze gegangen, sind über die Türkei und dann von dort aus in diesen Flüchtlingsboot, wo man auch oft in den Medien sieht. Das war nicht einfach gewesen. Meine Erinnerungen fangen grundsätzlich auf der Flucht richtig an.
Okay.
Das heisst, meine ersten richtigen Erfahrungen im Leben sind generell einfach nur eben konstant unterwegs, Erschöpfung, amix zu wenig Essen und Hunger und vor allem auch Verwirrung. Wieso machen wir das jetzt? Wo sind wir? Ich habe mir als Kind immer eingeredet, dass wir irgendwelche Geheimagenten sind oder so. Einfach, ich habe mir irgendeine Geschichte zurechtgelegt, um das zu verarbeiten. Aber vor allem für meine Mutter war das unglaublich schwierig. Ich weiss noch, wo wir in dem Flüchtlingsboot waren und da über das Mittelmeer gegangen sind, Richtung Griechenland. Ich bin auf ihrem Schoß gehockt und sie war einfach am Zittern und es war dunkel, stockdunkel. Und es ist, ihre Füße sind, glaube ich, nass gewesen und sie hat versucht, ihr Heulen zu verheben, damit ich nicht Angst bekomme und meine Schwester auch nicht. Und die Sachen bleiben halt. Und dann auch in Griechenland ist auch, wir sind einfach in einer riesigen Unterkunft gewesen, voller Militärleute. Es ist einfach eine grosse Halle mit grossen Tor, wo alle, ich glaube, jede Stunde ganz kurz aufgegangen sind und das war auch überall Zaun und eben Soldaten und also Schäferhunde hat es auch viel gehabt. Und wir sind wirklich eingesperrt eigentlich in dem Bereich mit ganz vielen anderen Flüchtlingen und das ist auch etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat, weil als Kind versteht man das nicht, man weiss nur, irgendwie darf man sich nicht frei bewegen. Irgendwie ist alles eingeengt und man hat nicht wirklich eine Freiheit. Das ist, glaube ich, etwas, was ich auch nie wirklich wird können vergessen. Und dann, wo wir dann eben weitergegangen sind und in die Schweiz gekommen sind, könnte man meinen, hey, die schlimmste Zeit ist ja jetzt vorbei. Die Angst ums Leben ist vorbei. Und das stimmt, die Grundbedürfnisse sind dann entdeckt. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich vor allem durfte, in die Schweiz kommen. Weil eben, also, die Schweiz macht wirklich, also hat sehr viel für uns gemacht. Und das ist auch etwas, wo ich einfach eben Dankbarkeit spüre. Deswegen ich hatte unglaublich Glück gehabt. Aber gleichzeitig auch, es war auch schwer gewesen, halt da gross werden und eben eine komplett andere Kultur. Und meine Mutter, die natürlich fast kein Deutsch hat können. Und dann ich als Kind und meine Schwester, wir haben beide für sie Dokumente müssen durchlesen und so. Es hat seine Vorteile gehabt. Wir haben sehr, sehr schnell Deutsch gelernt.
Ja.
Und wir sind sehr schnell eigenständig geworden. Aber das sind alles Sachen, die man nicht wirklich sieht. Man sieht eben Flüchtlinge, die hier in die Schweiz kommen und die nehmen da einfach nur und geben nicht wirklich. Aber man sieht nicht die Komplexität, die dahinter liegt. Und die weiteren Mühen, die man hat, eben sich einleben und irgendwie versuchen, sich anzupassen. Gleichzeitig so ein bisschen den eigenen Identitätsverlust, den man auch ein bisschen hat.
Ja.
Es hat mich sehr geprägt und vor allem hat es mir aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass man auch über Sachen redet. Was für mich sehr schwierig war, ich bin aus dem Irak. Dort ist der Saddam Hussein gerade gestürzt worden. Dann. Und ich habe gewusst, etwas stimmt nicht aus dem Land, wo ich komme, dort, wo ich geboren bin. Ich habe gewusst, wieso, also, dass dort ein Krieg herrscht. Aber ich habe nie wirklich verstanden, weshalb. Eben meine Mutter natürlich hat auch nicht mögen, zu viel darüber reden. Und dann auch, als ich älter geworden bin und dann eben, mein Vater, der wohnt immer noch in Irak, ich habe den auch erst mit 12 wieder gesehen, weil der nicht mehr ausreisen konnte. Selbst als ich ihn dann wieder gesehen habe, ist ja nachher die IS und alles. Und auch dort, ich bin nicht wirklich daraus gekommen. Ich bin zwar schon älter gewesen, ich hätte es glaube selber können wissen, aber ich habe mich nicht mal traut, die Zeitung zu lesen, weil ich so Angst davor hatte, ja, dass meinem Vater etwas passiert, dass ich mich nicht mit dem auseinandersetzen wollte. Und die Medien, dort hat es einfach immer, es hat mir immer das Gefühl gegeben, dass mein Land irgendwie das eine gewisse Minderwertigkeit, die mich bewirrt hat, die ich nicht ganz verstanden habe. Ich habe mir immer gewünscht, es gibt um mich herum einen Ort, wo ich Fragen stellen kann. Über das, was mich eben so belastet, wo ich verstehen kann, wieso ist das so, wo ich eine neutrale Sicht auch bekomme auf das Ganze.
Ja.
Und genau weil mir das gefehlt hat, glaube deswegen ist auch so meine Passion für Events beispielsweise. Weil ich gedacht habe, ich würde gerne anderen Leuten zum einen das können bieten, was mir gefällt hat, aber auch mir selber das können bieten, was ich immer noch brauche tun.
Also eben aus den Erfahrungen wieder eine Stärke zu finden, oder? Und das ist eben das, was ich wirklich sehr beeindruckend finde, dass du die Sachen siehst und eben wie als Problem siehst, wo du dann aber auch möchtest zu einer Lösung beitragen. Sei es jetzt eben irgendwie Informationen auf gewisse Themen hinweisen, eine Community schaffen, wie auch immer. Und du bist ja da wirklich sehr engagiert in verschiedensten Organisationen, Vereine, an der HSG darüber hinaus. Die HSG bietet da natürlich viel Potenzial, aber du hast es jetzt auch gerade erwähnt mit allen Events. Wenn man jetzt schaut, was du alles machst, dann wirkt es natürlich schon ein bisschen, als hättest du mehr als 24 Stunden an einem Tag, was mega cool ist. Ein Engagement, das passt jetzt wahrscheinlich auch gerade ziemlich gut vom Thema her, ist bei den Security Days. Das ist ja Teil des Sicherheitspolitischen Forums und du bist jetzt Head of Security Days gewesen. Wie ist jetzt da vielleicht der Bezug zu deinen Erfahrungen und was hat das genau bedeutet für dich und für die, die noch nie davon gehört haben, was sind Security Days?
Das Sicherheitspolitische Forum ist ein Verein an der HSG, sogar einer der ältesten Vereine, den gibt es seit 1986. Und das Ziel des Vereins generell ist, den Austausch fördern zwischen eben Gesellschaft und Sicherheitspolitik. Und das ist natürlich der optimale Verein für mich, weil eben das ist etwas, was mich sehr interessiert. In diesem Verein macht man jedes Jahr eine mehrtätige Eventreihe, die nennen wir Security Days. Und dort habe ich die Position jetzt übernehmen dürfen. Und dann haben ich und das Team gemeinsam wirklich über 3 Tage hinweg zum Motto «Questioning current peace efforts» insgesamt 8 Veranstaltungen organisiert gehabt. Das Hauptziel davon war wirklich, die Sachen ein bisschen hinterfragen. Auch die unangenehmen Themen ansprechen und darüber diskutieren. Und wir haben sehr viel Glück auch mit den Sprechern gehabt, weil eben die Leute, denen wir das erzählt haben und angeschaut haben, die haben das super gefunden, sind sehr gerne auch gekommen. Und dann hat man wirklich auch von Experten können lernen und vor allem auch Fragen stellen.
Ja.
Und da war thematisch gesehen wirklich vom Krieg in der Ukraine zum Nahostkonflikt gegangen, zu Völkerrecht, zu auch generell NATO und all die Sachen, die uns halt auch momentan so beschäftigen tun. Der Grund, wieso ich in erster Linie eben auch zum Sicherheitspolitischen Forum gekommen bin, war eine Veranstaltung, die wir genau also vor etwa einem Jahr gemacht haben, also im Herbstsemester letztes Jahr. Und dort ging es um den Nahostkonflikt. Wir haben das Podium gemacht, haben das gemeinsam mit dem St. Galler Tagblatt auch machen können. Was eine sehr schöne Erfahrung auch war, dass wir dann mit so Experten zusammenarbeiten konnten. Dort ist mir wirklich aufgefallen, wie froh ich auch bin, dass ich an der HSG bin, dass ich so Veranstaltungen machen kann, dass es auch eben so andere Studenten gibt, wo man das gemeinsam auf die Beine stellen kann. Kannst du dich ja wahrscheinlich noch erinnern an die Studentenproteste, die es damals gerade zu dieser Zeit hatte und viele Universitäten, die sich nicht getraut haben, über das Thema zu reden. Und ich weiss noch, gerade nach wo das alles passiert ist, die Terrorattacken am 7. Oktober, die wirklich auch ganz schlimm waren. Und das hat sehr viele Leute auch aufgewühlt gehabt. Hat es bei uns, also der HSG, ein Q&A genau über das Thema gehabt, nur wenige Tage später. Und dort bin ich auch angegangen. Dort habe ich wirklich gemerkt, hey, wie froh ich bin, dass ich dort hingehen kann, dass ich Fragen stellen kann. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig das ist. Wo dann die Proteste gekommen sind, habe ich mich wirklich gefragt, hey, haben das andere Unis nicht gemacht? Hat man da den Studierenden nicht eine Plattform gegeben? Weil ich glaube, wenn man keinen Ort hat, um Fragen zu stellen, fängt man an, sich die Fragen selber zu beantworten und das kann sehr schnell zur Polarisierung führen.
Ja.
Und dann haben ich und das Team gedacht, nein, wir wollen jetzt da auch einen Beitrag dazu leisten. Wir wollen eine öffentliche Podiumsdiskussion machen, wo auch die Bevölkerung von St. Gallen oder einfach generell jeder kommen kann, der nicht nur für Studenten ist. Das, was uns geholfen hat, wirklich nochmal breitere Bevölkerung zugänglich zu machen. Es ist natürlich schwierig, über so ein Thema zu reden. Und wir haben dann zwei Nationalräte geholt. Jemand von der SP und jemand von der SVP. Dann noch der Christoph Rey.
Ja.
Genau. Ich glaube wirklich, ich bin dort, es hat mich unglaublich gerührt, wie alle im Publikum wirklich einfach zugelassen haben, respektvoll waren, auch beim Q&A. Dass man gemeinsam eigentlich Fragen gestellt hat und nicht gegeneinander. Dass es wirklich Leute hat, die das verstehen wollen. Und wir haben auch fast 350 Besucher gehabt.
Krass.
Und das war etwas, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, auch so Veranstaltungen, die haben Einfluss. Wir konnten zeigen, man kann über das Thema reden, wenn man sich gegenseitig respektieren tut. Wenn man das macht, von dem man vielleicht am Anfang Angst hat, oh nein, was passiert, wenn wir jetzt diese Seite und diese Seite holen tun, obwohl es eigentlich genau das braucht. Mhm. Dass man zusammen an einem Ort hockt und darüber redet.
Es braucht aber dann gleichzeitig auch eine Umgebung, die das eben ermöglicht, oder? Wo vielleicht auch genau die Wertschätzung und auch Konstruktivität ausstrahlt, die es braucht, um eben so einen neutralen Boden für so Diskussionen zu schaffen. Und eben bei Diskussionen ist es ja genau relevant, dass man unterschiedliche Meinungen und auch Perspektiven zusammenbringt. Und gleichzeitig dann aber auch Fragen stellen. Also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Es zeigt sicher auch, dass du eben, dass du sehr neugierig bist, aber gleichzeitig, dass die Menschen eben schon auch Bedarf haben, um mehr zu wissen. Und das ist nochmal etwas anderes, als wenn ich irgendwo etwas lese und mir dann vielleicht eine Meinung bilde oder ja, mit meinem Umfeld darüber rede, als wenn ich dann direkt die Personen auch fragen kann, oder?
Eine Philosophie, die wir auch bei den Security Days verfolgen tun, ist eben, dass Fragen verbinden tun und verbinden können. Wir haben alle andere Antworten auf Fragen, die man sieht. Wir sind Menschen. Wir haben alle andere Perspektiven. Das Schöne an Fragen ist, dass sie nicht in dem Mass polarisieren, wie das Antworten machen. Fragen laden ein, um gemeinsam zu diskutieren. Fragen basieren genau darauf, dass man gemeinsam nach Antworten suchen tut. Es ist etwas, das unglaublich verbinden kann. Das ist etwas, was ich einfach mega wichtig finde. Und auch bei den Security Days, dass man eben nicht Veranstaltungen macht, mit dem Ziel, eine Antwort zu finden. Das können wir nicht bieten. Ich glaube, es ist auch, wer hat die universelle Antwort? Allein schon das. Aber dass wir einen Ort haben, wo man weiss, hey, da darf jeder Fragen stellen.
Mhm.
Ich denke auch, es gibt keine dumme Fragen, sagt man doch immer. Was es aber gibt, sind gefährliche Antworten.
Okay.
Und das sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, gerade wenn es um politische Aspekte geht.
Wie meinst du das genau?
Das, was man Fragen stellen tut, tut man ja genau reflektieren. Es bedingt, dass man reflektiert, dass man nachdenkt. Bei Antworten ist das nicht der Fall. Ich kann eine Antwort von jemandem hören, gar nicht darüber nachdenken und einfach als meine eigene wiedergeben. Aber Antworten sind etwas Definitives. Man tut sie nicht unbedingt hinterfragen. Und ich finde, das kann sehr, sehr gefährlich enden.
Ja, das ist ein mega wichtiger Aspekt. Und ich meine auch in der Philosophie, wenn man so die ganz bekannten, ja, es sind hauptsächlich Männer gewesen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, also Philosophen anschaut, das sind ja auch solche, die wirklich Fragen gestellt haben. Und es gibt ja auch gewisse bekannte Beispiele, denen ihre Tätigkeit hat wirklich nur daraus bestanden, Leute Fragen zu stellen. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch das, wo du jetzt drauf raus möchtest. Und vielleicht auch zum Beispiel, ja, wenn man künstliche Intelligenz anschaut, passiert es auch ganz schnell, dass alle einfach das, was sie dann als Antwort bekommen, als gerne nehmen, oder? Und von dem her finde ich das einen spannenden Aspekt, die Antwort auch als gefährlich zu beschreiben. Oder vielleicht dann auch eher den nicht ausreichend kritischen Umgang von Leuten mit Antworten, oder?
Absolut. Und ich glaube, bei künstlicher Intelligenz bist du jetzt auch bei etwas sehr Spannendem, weil ich glaube, KI zeigt uns allen eigentlich, wie wichtig es ist, Fragen stellen können. Weil KI, die gibt uns die Antwort, aber wie hochwertig die Qualität der Antwort ist, hängt wirklich von der Frage ab. Leute, die genau wissen, wie sie die KI Fragen schicken tun, haben Antworten, die hilfreicher sind, beispielsweise auch beim Studium, beim Lernen. Und ich glaube, das ist etwas, wo das auch immer mehr verstärken tut, dass der Fokus weggeht von «Wer hat die besten Antworten?» zu «Hey, wer hat die relevanten Fragen, auf die man jetzt Antworten braucht?»
Vor diesem Aspekt habe ich es gar nicht betrachtet. Das ist aber mega interessant, eben, dass es auch darum geht, gute Fragen stellen zu können, aber eben dann auch den Verstand zu nutzen im Umgang mit den Antworten. Um da gerade einen kleinen Cut zu machen, etwas anderes, wenn wir einfach über dein Engagement reden, ist, dass du, wenn man es so ein bisschen durchschaut, dich offenbar am Gesundheitssystem interessierst. Jetzt mal auf die Schweiz bezogen oder auch darüber hinaus. Vielleicht auch ein bisschen von einer politischen Seite. Du bist zum Beispiel im Healthcare Club von der HSG tätig. Und bei Leading Nursing Homes. Das hat also jetzt alles irgendwie den medizinischen, gesundheitssystematischen Zusammenhang. Stimmt das denn, dass du da das Interesse hegst?
Absolut. Vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, mein Vater ist Augenchirurg. Mhm. Und meine Mutter war im Irak Krankenschwester. Das heisst, das Gesundheitswesen war schon immer, seit ich ein Kind bin, etwas, wo ich einen Bezug dazu hatte, spannend gefunden habe.
Dann hast du natürlich ganz einen anderen Blickwinkel vielleicht auf das Ganze. Was findest du denn besonders interessant, wenn du das Gesundheitssystem als solches anschaust? Oder was an dem ist es denn tatsächlich, wo du jetzt auch sagst, das interessiert mich so fest, dass ich eben auch mich wirklich möchte engagieren?
Auch da muss ich wieder zurückreferieren auf den Irak. Der Irak hat damals, vor allem in den 70er Jahren, ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem gehabt. Nach dem ganzen Krieg und den Sanktionen ist das bergab gegangen und jetzt ist das Gesundheitssystem wirklich sehr schlecht. Einige Medikamente sind in der Schweiz günstiger als im Irak.
Okay.
Das muss man sich zuerst mal vorstellen. Und deswegen finde ich das etwas mega, mega Spannendes und auch sehr Relevantes. Die Schweiz hat ein unglaublich gutes Gesundheitswesen. Und das ist auch aufgrund von, wie man das auch handhaben tut, jetzt auch politisch gesehen beispielsweise. Ich habe vor allem, mein Interesse ist grösser geworden, als ich eben gedacht habe, hey, ich will davon lernen. Ich will davon lernen, wie man es in der Schweiz macht. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann mal einen Weg finden werde, um das im Irak auch irgendwie bringen können. Vor allem jetzt gerade auch eben können schauen, dass mein Medikament von auch der Schweiz beispielsweise, wir sind da natürlich ein Zentrum der Pharmaindustrie, in Irak gelangt und auch so die Preise aufgrund des Wettbewerbs wieder nach oben gehen. Ich meine, wenn man nicht gesund ist, das ist eines der wichtigsten Aspekte im Leben, wenn man gesund ist. Mhm. Wenn es einem gut geht, sowohl körperlich als auch psychisch, hat man schon die halbe Miete, denke ich, für ein glückliches Leben.
Ja, man sagt doch auch, man hat 99 Probleme, bis man ein Gesundheitsproblem hat. Und dann hat man nur noch ein Problem.
Absolut. Ich glaube, das kann ich wirklich nur unterstreichen, wie fest man das eigentlich auch sich vor Augen werfen sollte, dass man wirklich dankbar ist für das, was man in der Schweiz hat. Ja. Leading Nursing Homes ist auch...
Ich wollte jetzt gerne sagen, das ist ja dann etwas, was auch über die Uni rausgeht. Mhm. Da musst du schon noch kurz darüber erzählen. Ich finde das wirklich sehr spannend.
Das ist ein Start-up, auch von einem HSG-Alumni gegründet. Und dort geht es darum, dass man ganz viele verschiedene Qualitätsindikatoren erstellt hat, gemeinsam mit Experten, was eigentlich wirklich ein gutes Altersinstitution auszeichnet wird. Weil das ist viel komplexer, als man eigentlich am Anfang denken würde. Es geht nicht nur darum, okay, hat man jetzt genug gegessen oder ist es sauber? Nein, ich meine auch beispielsweise soziale Aspekte sind unglaublich wichtig. Auch, dass man eben sieht, hey, wie ist eigentlich die Führungsstruktur aufgebaut? Funktioniert das so? Wie geht es den Mitarbeitenden? Werden die auch wirklich anerkannt? Schaffen sie gerne dort? Haben die auch genug Zeit für eben beispielsweise die Bewohnenden? Wie ist das Essen generell? Das heisst, genug Essen ist nicht das Gleiche wie auch, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man am Abend heimkommt und sich einfach auf die Nacht freut, ja, wenn man so etwas Feines hat. Das geht nicht weg, wenn man älter wird. Das sind die kleinen Freuden, die etwas im Leben eigentlich, die das Leben amigs wirklich schön machen. Und das Startup tut dann anhand von diesen Qualitätsindikatoren Altersheim zertifizieren, macht dafür auch ein Audit und alles. Dort bin ich in der strategischen Kommunikation, also ich mache Strategic Communication Advisor. Es macht mir sehr viel Spass und auch der Grund, wieso ich dort arbeiten tue, neben dem Studium und allem anderen, ist wirklich, dass ich einen Sinn dahinter gesehen.
Ja.
In meiner Kultur, ich bin ja halb Araberin, halb Kurdin, ist der Respekt von älteren Leuten extrem wichtig. Das ist etwas, was mir beigebracht worden ist, dass ich ältere Leute respektieren tue, ihnen Anerkennung gebe. Und das ist etwas mega Schönes, wo ich das Gefühl habe, kann ich anhand von dem Start-up auch in der Schweiz wieder grösser machen, im Sinne von, dass man einfach wieder sich das vor Augen wirft. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch so Pflegeinstitutionen die Anerkennung gibt, die sie verdient haben. Wir werden alle irgendwann mal alt. Wir werden alle irgendwann mal dann müssen betreut werden oder brauchen Hilfe. Und deswegen ist das eigentlich etwas, wo ich finde, muss man auch einen Fokus darauf setzen.
Mhm. Ja, das ist wirklich sehr stark. Und ich habe das Gefühl, das ist dann auch so ein Thema, das geht vielleicht ein bisschen vergessen. Oder? Natürlich, wir werden alle alt und wir reden auch ständig über eine überalternde Bevölkerung, zumindest jetzt in der Schweiz oder in Zentraleuropa. Aber über die andere oder Schattenseite reden wir vielleicht ein bisschen weniger. Also es ist ein sehr interessantes Engagement. Und wir können da jetzt sicher noch über ganz, ganz viele andere Themen reden. Aber wenn wir so ein bisschen ein Wrap-up machen, du hast jetzt eben von deiner Geschichte erzählt, aber auch von dem, wie du dich jetzt engagierst. Und eben, da gibt es noch wesentlich mehr, die wir ansprechen können. Wenn du mit so 15 oder vielleicht noch jünger gewusst hättest, wo du jetzt heute stehst, was wäre so dein Gedanke gewesen?
Ich wäre darüber überrascht, dass ich jetzt denken tue, dass beispielsweise, dass ich meine Prüfungen damals im ersten Jahr alle nicht bestanden habe. Mhm. Als ich da mir versucht habe, die Matur selber beibringen, eines vom Besten ist, was mir hätte passieren können. Mhm. Ich wäre überrascht darüber, dass ich eben so viel Misserfolg hatte und darüber Freude hatte, weil eben das ist etwas, was ich mich natürlich auch antrainiert habe. Aber vor allem auch wäre ich stolz darauf, dass ich eben nicht aufgegeben habe, trotz all dem.
Mhm. Und das kannst du auch definitiv sein, weil du hast jetzt gezeigt, aber die Stärke und die Resilienz, die kommt nicht einfach von nichts, sondern da braucht es dann wirklich auch den Willen dahinter, dass man dann wieder aufsteht und dass man weitermacht und dass man doch den Plan weiterhin verfolgt, was wirklich sehr cool ist. Und ich glaube auch für die, die da zulassen, die können sich sicher auch einiges davon, also einen Scheibe davon abschneiden oder können vielleicht auch ja, gewissermaßen nachvollziehen oder haben ähnliche Erfahrungen gemacht oder auch in einem anderen Kontext. Was hoffst du, was du oder deine Geschichte oder deine Erfahrungen bei anderen könnt auslösen?
Dass man das nächste Mal, wenn man eine Prüfung nicht besteht oder einen Job nicht bekommt, den man sich wünscht oder sonst etwas nicht so läuft, wie man es sich erhofft hat, sich davon nicht entmutigen lässt. Ich sage nicht, dass man immer schlechte Sachen positiv sehen muss oder so. Aber wenn schon schlimme Sachen passieren im Leben, sollte man sich genug fest selber lieben, dass man zumindest versucht, irgendetwas Positives daraus rauszunehmen. Und sei es auch nur, dass man sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, ich habe das überlebt. Das verdient man.
Das sind sehr weise Worte für so eine junge Person. Danke vielmals, dass du uns so all die Einblicke gegeben hast. Und eben, wir können jetzt da noch Stunden weiter darüber reden. Ich finde, die Themen die sind wirklich unglaublich relevant für alle von uns. Egal, wie alt wir sind, wo wir leben, was wir für ein Leben führen. Ja, aber ich finde deine Offenheit und auch dein Engagement an sich und auch dein Blick auf das, was Scheitern eben bedeutet oder auch für Potenzial mit sich bringen kann, inspiriert wirklich mega fest. Aber genau nicht, weil es perfekt ist, sondern weil du auch gezeigt hast, was möglich ist, wenn man eben genau nicht aufgibt. Du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man Ziel niemals aus dem Blick verlieren sollte und sich an dem orientieren sollte, was einem wirklich Freude bereitet. Ich habe das Gespräch wirklich sehr geschätzt. Danke vielmals, dass du so offen darüber geredet hast und ja, da zu Gast gewesen bist.
Danke dir ganz vielmals, Sira, und auch generell für den tollen Podcast, den du auch ebenfalls neben dem Studium am machen bist. Das ist wirklich mega, mega cool.
Danke vielmals. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt aus dem Gespräch auch etwas für euch persönlich mitnehmen und wagt es, an eure Wünsche und Träume zu glauben. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim HSG Student Podcast.